Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Seitdem ich Christ geworden bin, das ist jetzt etwa 20 Jahre her, habe ich viele Predigten, Bibelarbeiten und Vorträge gehört. Doch soweit ich mich erinnern kann, wurde dabei nie der Brief des Judas behandelt. Er scheint so etwas wie das Stiefkind des Neuen Testamentes zu sein. Und wenn ich schon keine Predigt über den Judas gehört habe, so dachte ich mir, dann kann ich wenigstens über ihn predigen. Es hat ja hier jeder so seine eigene Bibelreihe, über die er predigt. Ludwig das Lukas-Evangelium, Klaus den Petrusbrief. Und so dachte ich mir, dass ich auch meine eigene kleine Reihe mache über den Judas in 3 Teilen. Damit bin ich dann vielleicht in 2 Jahren durch. Heute nun also der erste Teil, Judas 1 bis 8. Judas, ein Knecht Jesu Christi und Bruder des Jakobus, an die Berufenen, die geliebt sind in Gott dem Vater und bewahrt für Jesus Christus. Gott gebe euch viel Barmherzigkeit und Frieden und Liebe. Ihr Lieben, nachdem ich ernstlich vorhatte, euch zu schreiben von unser aller Heil, hielt ich es für nötig, euch in meinem Brief zu ermahnen, dass ihr für den Glauben kämpft, der ein für alle Mal den Heiligen überliefert ist. Denn es haben sich einige Menschen eingeschlichen, über die schon längst das Urteil geschrieben ist. Gottlose sind sie, missbrauchen die Gnade unseres Gottes für ihre Ausschweifung und verleugnen unseren alleinigen Herrscher und Herrn Jesus Christus. Ich will euch aber erinnern, obwohl ihr dies alles schon wisst, dass der Herr, nachdem er dem Volk das eine Mal aus Ägypten geholfen hatte, das andere Mal die umbrachte, die nicht glaubten. Auch die Engel, die ihren himmlischen Rang nicht bewahrten, sondern ihre Behausung verließen, hat er für das Gericht des großen Tages festgehalten mit ewigen Banden in der Finsternis. So sind auch Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, die gleicherweise wie sie Unzucht getrieben haben und anderem Fleisch nachgegangen sind, zum Beispiel gesetzt und leiden die Pein des ewigen Feuers. Ebenso sind auch diese Träumer, die ihr Fleisch beflecken, jede Herrschaft verachten und die himmlischen Mächte lästern. Die Predigt ist überschrieben mit dem Titel der in Anführungsstrichen unbekannte Judas. Man rechnete den Judasbrief schon in der alten Kirche zu den sogenannten katholischen Briefen. Nicht in Bezug auf römisch-katholisch, sondern es sollte damit gesagt werden, dass diese Briefe nicht nur an einzelne Gemeinden gerichtet waren, sondern allgemein der ganzen Christenheit galten. Also auch uns. An die Berufenen, die geliebt sind in Gott, dem Vater. Doch, wer war nun dieser Judas? Er selbst bezeichnet sich als ein Knecht Jesu Christi und Bruder des Jakobus. Viele Ausleger sind der Ansicht, dass es sich hierbei um 2 Brüder von Jesus selbst handelt. Nun, ich habe keine allzu großen Möglichkeiten, dieses außerhalb der Bibel nachzuprüfen, aber ich teile diese Ansicht. Der Jakobus, von dem der Jakobusbrief stammt, war einer der führenden Männer in der Jerusalemer Urgemeinde. Wer jedoch über Bibelkenntnis verfügt, stellt sich jetzt vielleicht die Frage, da war doch was. Richtig. Jesu Geschwister standen ihm eher ablehnend gegenüber. In Matthäus 13,55 wird erst einmal berichtet, dass sich die Juden fragen, ist er nicht der Sohn des Zimmermanns? Heißt nicht seine Mutter Maria und seine Brüder Jakobus und Josef und Simon und Judas? Und dann in Johannes Evangelium Kapitel 7, die Verse 3 bis 5. So sprachen seine Brüder zu ihm, mach dich auf von hier und geh nach Judäa, damit auch deine Jünger die Werke sehen, die du tust. Niemand tut etwas im Verborgenen und will auch öffentlich etwas gelten. Willst du das, so offenbare dich vor der Welt, denn auch seine Brüder glaubten nicht an ihn. Und plötzlich, etliche Jahre später, stehen zumindest die Brüder Jakobus und Judas selbst in verantwortlicher Position. Das zeigt, bei Gott gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Bei ihm sind alle Dinge möglich. Wir sollten keinen Menschen abschreiben. Selbst auf dem Sterbebett besteht noch Hoffnung für einen Menschen, dass Jesus ihn zu sich zieht. Mögen wir unsere Hoffnung im Gebet allein auf Jesus setzen. Was hat dieser Judas den Gemeinden nun zu berichten? Ich komme zum ersten Punkt, der überlieferte Glauben. Vers 3. Ihr Lieben, nachdem ich ernstlich vorhatte, euch zu schreiben von unser aller Heil, hielt ich es für nötig, euch in meinem Brief zu ermahnen, dass ihr für den Glauben kämpft, der ein für alle Mal den Heiligen überliefert ist. Judas hatte offensichtlich vor, einen Brief zu schreiben von unser aller Heil. Doch dabei hielt er es besonders für erforderlich, seine Leser zu ermahnen, dass sie für den Glauben kämpfen, der ein für alle Mal den Heiligen überliefert ist. Was ist das für ein Glaube? Besitzt du diesen Glauben? Zunächst einmal ist es der dem Christsein zugrunde liegende Glaube. Der Glaube, den wir zum Beispiel auch im Glaubensbekenntnis bekennen. Nämlich, dass Jesus gekreuzigt wurde. Dieses einmalige Ereignis, woran wir Karfreitag weltweit gedenken. Dass Jesus gestorben ist und am dritten Tage auferstanden ist von den Toten. Er ist aufgefahren in den Himmel und sitzt dort zur Rechten Gottes. Das sind die grundlegenden Tatsachen unseres christlichen Glaubens, ja, unserer Errettung. Viele, viele Menschen werden am heutigen Karfreitag daran erinnert, dass Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha gestorben ist, um die Sünden der Menschen auf sich zu nehmen. Daran können wir Christen nicht rütteln. Wer dies nicht glaubt oder glauben will, hat in einer christlichen Gemeinde nichts zu suchen. Ich war höchst erstaunt, dass ich in einer Zeitschrift der Drogeriekette DM einen Artikel gefunden habe, der den Titel trägt, Die letzten Tage Jesu in neuem Licht. Das ist diese Zeitung hier. Und dort heißt es unter anderem, der ist verfasst von einem britischen Naturwissenschaftler, Colin Humphreys, Die letzten Tage Jesu in neuem Licht. Die offensichtlichen Widersprüche innerhalb der Evangelien hinsichtlich der letzten Woche im Leben Jesu beschäftigten die Bibelforscher seit Jahrhunderten. Matthäus, Markus und Lukas betonen, dass das letzte Abendmahl ein Passamahl gewesen sei, wohingegen Johannes behauptet, es habe vor dem Fest stattgefunden. Und dann geht es so, dann macht er Pünktchen, Pünktchen zur Kreuzigung. So ergibt sich unter anderem zweifelsfrei, dass die Kreuzigung am Karfreitag, dem 3. April 33 nach Christus, morgens um 9 Uhr am 14. Nisan nach dem jüdischen Kalender stattfand und die Todesstunde Jesu Christi nachmittags um 15 Uhr war. Ein entscheidender Schlüssel für all diese Fragen liegt in der Tatsache der unterschiedlichen Kalender, auf die sich die Evangelisten beziehen. Matthäus, Markus und Lukas haben für ihre Schilderung des letzten Abendmahls als Passamahl einen anderen Kalender verwendet als Johannes. Und dann schreibt er nochmal, trotz der unterschiedlichen Kalenderordnungen, von denen sie ausgehen, stimmen alle vier Evangelien in Bezug auf den Charakter des letzten Abendmahls miteinander überein. Dieser Autor glaubt mehr als mancher Pastor. Doch um ein Heil in Jesus Christus zu erwerben, muss ich auch an diese Ereignisse glauben. Und dieser Glaube kann mir nur von dem allmächtigen Gott selbst geschenkt werden. Johannes Evangelium Kapitel 6, die Verse 64 und 65, wie bereits in der Schriftlesung gehört. Aber es gibt einige unter euch, die glauben nicht, wie jede Menge Leute in Osnabrück und vielleicht auch einige in unserer Gemeinde. Denn Jesus wusste von Anfang an, wer die waren, die nicht glaubten und wer ihn verraten würde. Und er sprach, darum habe ich euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn vom Vater gegeben. Allerdings kommt es darauf an, dass wir bei diesem heilbringenden Glauben bleiben. Jesus Christus hat sich ans Kreuz nageln lassen, um für alle unsere Schuld und Sünde zu sühnen. Er hat sich selber als Opfer hingegeben. Deswegen lautet unsere Losung Jesus allein. Denn schon sehr früh sind in die Gemeinde Strömungen eingezogen, die in Frage stellen wollten, dass dieses Erlösungswerk wirklich voll und ganz ausreichen würde. Und das hat sich über die Jahrhunderte festgesetzt und fortgesetzt bis in unsere heutige Zeit hinein. Mittlerweile ist es nicht mehr überschaubar. Zu Anfang hieß es noch, Ihr müsst euch aber auch beschneiden lassen und nach dem Gesetz Mose leben. Dann kam zum Beispiel die Gnosis. Menschen, die glaubten, eine ganz besondere Erkenntnis zu besitzen, die über die Bibel hinausreicht. Es kamen die Sakramente der katholischen Kirche hinzu. Menschen, die sich darauf verlassen, doch irgendwie in den Himmel zu kommen, weil sie gut sind und Gutes tun. Sie spenden, zahlen Kirchensteuer, besuchen Gottesdienste. Andere geben bewusst den Zehnten. Sie versuchen nicht zu lügen, fahren nicht schwarz und gehen treu ihrer Arbeit nach. Und doch spielt all das für die Errettung vor Gott keine Rolle. Römer 4, Vers 5. Dem aber, der nicht mit Werken umgeht, glaubt aber an den, der die Gottlosen gerecht macht, dem wird sein Glaube gerechnet zur Gerechtigkeit. Des Weiteren ist zum überlieferten Glauben zu rechnen, dass er von Gott alles erwartet. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Markus 9, 23. Der allmächtige, alleinige Gott lenkt in seinem Sohn Jesus Christus die Weltgeschichte und kann alle Dinge so steuern, wie er will. Er alleine kann Menschenherzen verändern. Ich bin manchmal entsetzt über mich selbst, wenn ich bedenke, wie oft ich solche Verse schon gelesen habe und wie wenig Anwendung sie doch in meinem Leben finden. In den Tischreden von Martin Luther habe ich Folgendes gefunden. Meinem Knecht sage ich keine Hilfe zu, wenn er mir Holz haut. Christus aber will mir helfen in meiner Not. In Summa, es fehlt uns allein am Glauben. Und wie viel einer glaubt, so viel hat er. Wenn ich den Glauben hätte, wie ihn die Schrift von mir fordert, so wollte ich den Türken allein schlagen, Herzog Georg erwürgen, den Bischof von Mainz hinrichten. Aber es fehlt mir viel. Muss und soll mir daran genügen lassen, was zu Paulus gesagt ist, lass dir an meiner Gnade genügen. Auch unser Problem ist oft, dass es uns an Glauben mangelt. Damit werden wir schuldig vor Gott. Allerdings ist es auch wichtig, dass wir den Glauben nicht als Vorwand benutzen, so wie es die Irrlehrer in unserem Brief taten. So nach dem Motto, ich bin ja Christ, Jesus ist doch für mich gestorben, also ist mir alles erlaubt. Diese Haltung trat vor allem auch in der Gemeinde zu Korinth zutage. Paulus begegnet dem, indem er schreibt, 1. Korinther 6, Vers 12, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist mir erlaubt, aber es soll mich nicht gefangen nehmen. Natürlich sind wir durch Jesus frei geworden, aber wir sind aufgefordert, der Lehre des Evangeliums zu gehorchen und nicht unsere eigenen Regeln aufzustellen. Wahrer Glaube bedeutet eben nicht, ungehinderte Freiheit zu besitzen, den eigenen Begierden nachzugeben, unter Missachtung des Wortes Gottes. Denn niemand kann zwei Herren dienen. Also, der ein für alle Mal überlieferte Glaube beinhaltet, dass er an den Grundlagen festhält. Jesu Tod am Kreuz und Auferstehung. Nur durch Jesus alleine können wir erlöst werden. Es ist ein Glaube an den allmächtigen Gott, bei dem alle Dinge möglich sind. Dieser Glaube orientiert sich an seinem Wort und zeigt sich nicht im grenzenlosen Ausleben seiner eigenen Wünsche und Vorstellungen. Der zweite Punkt lautet, der heilige Gott. Ich lese dazu nochmal Vers 4. Denn es haben sich einige Menschen eingeschlichen, über die schon längst das Urteil geschrieben ist. Gottlose sind sie, missbrauchen die Gnade unseres Gottes für ihre Ausschweifung und verleugnen unseren alleinigen Herrscher und Herrn Jesus Christus. Eine sehr ernste Angelegenheit im gesamten Verlauf der Kirchengeschichte ist es, dass sich immer wieder einige Menschen eingeschlichen haben, um in den Gemeinden Unruhe zu stiften und Irrlehren zu verbreiten. Wer sich irgendwo anschleicht, kommt meistens in böser Absicht. Deshalb werden die Gläubigen ja auch häufig in der Bibel aufgefordert, nüchtern und wachsam zu sein. Diese Menschen sind Gottlose, über sie hat Gott schon längst das Urteil geschrieben. Die Bibel berichtet uns sehr häufig über die Heiligkeit Gottes und seinen Zorn, den die Sünder zu spüren bekommen. Wer meint, dass Gott schon irgendwie fünfe gerade sein lässt, der irrt sich gewaltig. Darüber geben die Verse 5 bis 7 eindeutig Auskunft. Zunächst Vers 5. Ich will euch aber erinnern, obwohl ihr dies alle schon wisst, dass der Herr, nachdem er dem Volk das eine Mal aus Ägypten geholfen hatte, das andere Mal die umbrachte, die nicht glauben. Ich möchte auch hier heute voraussetzen, dass der Judas uns zwar daran erinnert, dass wir das aber allerdings alle schon kennen. Und doch lohnt es sich, die geschichtlichen und geschilderten Ereignisse noch einmal genauer zu betrachten. Gott, der Herr, beauftragte Mose, Männer auszusenden, die das Land Kanaan erkunden sollten. 12 an der Zahl. Sie sollten dem Mose berichten, ob das Volk stark oder schwach war, viel oder wenig. Ob sie in Zeltdörfern oder festen Städten wohnten, wie der Boden ist, ob da Bäume sind und so weiter. Nach 40 Tagen kamen sie zurück und berichteten der ganzen Gemeinde der Israeliten, wie es stand, und ließen sie die Früchte des Landes sehen. Sie erzählten ihnen, dass in dem Land wirklich Milch und Honig fließen. Allerdings auch, dass das Volk stark sei, die Städte befestigt sind und sehr groß, und dass sie dort auch Anaks Söhne gesehen hatten. Anaks Söhne aus dem Geschlecht der Riesen. Kaleb suchte zu beschwichtigen, aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, brachten über das Land ein böses Gerücht. Dann geht es weiter, 4. Mose 14, 1 bis 3. Da fuhr die ganze Gemeinde auf und schrie, und das Volk weinte die ganze Nacht. Und alle Israeliten murrten gegen Mose und Aaron, und die ganze Gemeinde sprach zu ihnen, ach, dass wir in Ägyptenland gestorben wären oder noch in dieser Wüste stürmen. Warum führt uns der Herr in dieses Land? Damit wir durch Schwert fallen und unsere Frauen und unsere Kinder ein Raub werden? Ist nicht besser, wir ziehen wieder nach Ägypten? Kurz danach sprach das ganze Volk, man solle Mose und Aaron steinigen. Nach einigem Hin und Her zwischen Gott, dem Herrn und Mose, setzt Gott die angekündigte Strafe schließlich in die Tat um. 4. Mose 14, 35. Ich, der Herr, habe es gesagt, und wahrlich, das will ich auch tun mit dieser ganzen bösen Gemeinde, die sich gegen mich empört hat. In dieser Wüste sollen sie aufgerieben werden und dort sterben. So starben vor dem Herrn durch eine Plage alle die Männer, die Mose ausgesandt hatte, um das Land zu erkunden, und die zurückgekommen waren und die ganze Gemeinde gegen ihn zum Murren verleitet hatten. Nicht immer hat Gott so gehandelt und auf Sünde und Ungehorsam mit unmittelbarem Eingreifen reagiert. Hier allerdings schon. Gott ist in seinem Handeln souverän, er macht es so, wie er es für richtig hält. Ein weiteres Beispiel nennt Judas in Vers 6. Auch die Engel, die ihren himmlischen Rang nicht bewahrten, sondern ihre Behausung verließen, hat er für das Gericht des großen Tages festgehalten, mit ewigen Banden in der Finsternis. Ich kann nicht zu 100% sagen, welches Ereignis der Judas hier wohl meint. Ein Engel, der seinen himmlischen Rang nicht bewahrt hat, ist auf jeden Fall der Gegenspieler, der Satan. Möglicherweise meint der Judas hier das, was in 1. Mose 6 berichtet wird. Dort heißt es 1. Mose 6, 1 bis 4, als aber die Menschen sich zu mehren begannen auf Erden und ihnen Töchter geboren wurden, da sahen die Gottessöhne, also diese gehören zur unmittelbaren Umgebung Gottes, wie schön die Töchter der Menschen waren und nahmen sich zu Frauen, welche sie wollten. Da sprach der Herr, mein Geist soll nicht immer da im Menschen walten, denn auch der Mensch ist Fleisch. Ich will ihm als Lebensziel geben 120 Jahre. Zu der Zeit und auch später noch, als die Gottessöhne zu den Töchtern der Menschen eingingen und sie ihren Kinder gebaren, wurden daraus die Riesen auf Erden. Das sind die Helden der Vorzeit, die Hochberühmten. Wie dies im Einzelnen vor sich gegangen ist und in welcher Gestalt die Gottessöhne auf Erden erschienen, dazu kann ich leider keine Angaben machen. Aber offensichtlich haben sich diese sogenannten Gottessöhne aus der engeren Umgebung Gottes, die vermutlich gleichzusetzen sind mit Engeln, unter den Frauen auf Erden, die für sie ansehnlichsten herausgesucht, um mit ihnen zu schlafen und Kinder zu zeugen. Damit dürfte klar sein, dass diese Gottessöhne ihren himmlischen Rang verlassen haben und sich Aufgaben gewidmet haben, die ihnen überhaupt nicht zustanden. Judas schreibt, dass die Engel, die ihren himmlischen Rang nicht bewahrt haben, sondern ihre Behausung verließen, für das Gericht des großen Tages festgehalten werden, mit ewigen Banden in der Finsternis. Also, selbst die Engel, die doch noch eine ganz andere Stellung vor Gott haben als der Mensch, werden von ihm gestraft. Auch hier blickt der allmächtige Gott nicht einfach über die Auflehnung von Engeln hinweg, nur weil sie ihren Platz im Himmel haben. Nein, Gott kann und will Sünde nicht dulden. Und zuletzt ein Hinweis auf Sodom und Gomorra und der umliegenden Städte in Vers 7. Ich denke mal, dass jeder unter uns weiß, was es mit Sodom und Gomorra auf sich hat. Gott teilt Abraham mit, dass ein großes Geschrei sei über Sodom und Gomorra, dass ihre Sünden sehr schwer sind. Gott selber wollte hinabfahren und schauen, ob es sich so verhält. Abraham hat schon eine böse Ahnung und sprach zu Gott, 1. Mose 18, 23 und 24, willst du denn den Gerechten mit dem Gottlosen umbringen? Es könnten vielleicht 50 Gerechte in der Stadt sein. Wolltest du die umbringen und dem Ort nicht vergeben um 50 Gerechter willen, die darin wären? Gott der Herr antwortete ihm, dass wenn er 50 Gerechte in Sodom findet, um ihretwillen dem ganzen Ort vergeben würde. Doch Abraham zweifelt, ob es nicht vielleicht nur weniger als 50 Gerechte dort geben würde. Schließlich verhandelt er mit Gott, bis er bei nur noch 10 Gerechten angekommen ist. Gott sprach, ich will sie nicht verderben um der 10 willen. Und der Herr ging weg. Und am darauffolgenden Tag, wo zwei Engel nach Sodom gekommen waren, ließ der Herr früh morgens Schwefel und Feuer regnen vom Himmel herab auf Sodom und Gomorra und vernichtete die Städte und die ganze Gegend und alle Einwohner der Städte. Nur Lot konnte entkommen. Offensichtlich gab es noch nicht mal 10 Gerechte in Sodom und Gomorra. Ihre Sünden waren sehr schwer. Besonders auf dem Gebiet der Unzucht und sexuellen Verfehlungen. Judas schreibt, dass sie zum Beispiel gesetzt sind für nachfolgende Generationen, für uns, und dass sie die Pein des ewigen Feuers leiden. Jawohl, es gibt eine Hölle, die ewig mit Feuer brennt. Die Osterbotschaft kann für Ungläubige nur lauten, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Jesus hat sein Kommen selbst so angekündigt. Matthäus 24, 37 bis 39. Denn wie es in den Tagen Noahs war, so wird auch sein das Kommen des Menschensohns. Denn wie sie waren in den Tagen vor der Sintflut, sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen sich heiraten, bis an den Tag, an dem Noah in die Arche hineinging, und sie beachteten es nicht, bis die Sintflut kam und raffte sie alle dahin. So wird es auch sein beim Kommen des Menschensohns. Die Irrlehrer werden solche Warnungen nicht beachten und die ihnen nachfolgen auch nicht. Judas schildert uns drei eindrückliche Ereignisse aus dem Alten Testament. Ereignisse, in denen Gott Menschen spüren ließ, dass er auch ein heiliger, ein strafender Gott sein kann, der zornig ist über die Sünde, den Ungehorsam und die Abkehr des Menschen. Zu Überheblichkeit und Leichtsinn besteht nun wirklich nicht der geringste Anlass. In diesen drei Beispielen geht es um Ungehorsam, um Aufbegehren gegen Gott, um Unzufriedenheit des Menschen, um sexuelle Freizügigkeit, das Ausleben von menschlichen Begierden. Wo findest du dich hier wieder? Ich komme abschließend zum dritten Punkt. Wer sind die Irrlehrer? Irrlehrer sind Menschen, wie der Name schon sagt, die Irriges lehren, sodass andere in die Irre geführt werden. Weg vom eigentlichen Ziel, weg von der Wahrheit. Das, was sie an Lehren verbreiten, ist zumindest in Teilen, und auch im Kern falsch. Nicht selten werden Irrlehrer mit Sekten gleichgesetzt und das völlig zu Recht. Wenn wir heutzutage an Sekten denken, dann fallen uns zum Beispiel dabei ein die Zeugen Jehovas oder die Mormonen, die Adventisten, die Neuapostolische Kirche oder auch Scientology. Die Irrlehrer, über die der Judas in unserem Abschnitt schreibt, waren aber noch aus einer anderen Kategorie. Vers 8. Ebenso sind auch diese Träumer, die ihr Fleisch beflecken, jede Herrschaft verachten und die himmlischen Mächte lästern. Judas bezeichnet sie als Träumer. Träumer sind meistens Menschen, die sich mit irgendwelchen Wunschvorstellungen beschäftigen, welche aber mit der Realität nichts zu tun haben. Die Träumer im Brief des Judas verlassen sich auf ihre Fantasien, aber nicht auf das Wort Gottes. Die Bibel interessiert sie gar nicht oder nur beiläufig. Sie führen ein ungeheiligtes Leben und predigen somit eine neue Moral. Ihr Herz ist voll mit sündigen und verderblichen Fantasien, vergleichbar mit den Menschen in Sodom und Gomorra. Sie haben aus der Schrift nichts gelernt. Wer den Brief des Judas mit dem zweiten Petrusbrief vergleicht, wird einige Parallelen erkennen. Möglicherweise stützen sich sogar einige Aussagen auf den früher verfassten Brief des Petrus. Denn auch Petrus setzt sich mit falschen Lehrern auseinander, die verderbliche Irrlehren einführen und den Herrn verleugnen. Außerdem fragen sie, 1. Petrus 3, Vers 4, wo bleibt die Verheißung seines Kommens? Denn nachdem die Väter entschlafen sind, bleibt es alles, wie es von Anfang der Schöpfung gewesen ist. So werden bestimmt auch die Irrlehrer gedacht haben, die Judas im Blick hat. Ihr predigt immer Gericht, den jüngsten Tag, die Wiederkunft Jesu. Wo bleibt er denn? Jesus scheint wohl nicht zu kommen. Also brauchen wir eure Botschaft auch nicht ernst zu nehmen. Petrus antwortet in 2. Petrus 3, die Verse 9 und 10. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße finde. Es wird aber des Herrn Tag kommen wie ein Dieb. Durch ihre eigenen Träumereien irregeleitet, treffen die Irrlehrer und darüber hinaus eine große Anzahl von Menschen das fatale Fehlurteil, man kann sein Leben nach eigenen Vorstellungen gestalten und so leben, als ob Gott überhaupt nicht existiere. Diese Träumer verachten jede Herrschaft, Gesetze interessieren sie überhaupt nicht. Und dies möglicherweise alles unter dem Deckmantel des Christlichen. Sie sind sich und anderen selber Gesetz. Was sie sagen, gilt. Diese Träumer beflecken ihr Fleisch, weil sie keine Herrschaft über sich anerkennen, und leben ihre verderblichen, sündigen Begierden und Wünsche voll aus. Sie verkündigen eine neue christliche Freiheit, die keine Grenzen kennt. Sie schrecken noch nicht einmal zurück, die himmlischen Mächte zu lästern. Die unbekannte Geisterwelt mit Engeln und Dämonen. Obwohl sie diese Mächte gar nicht näher kennen, verlästern sie sie, ohne Angst vor Strafe. In gewisser Hinsicht vergleichbar mit heutigen liberalen Pfarrern und auch Politikern. Da scheint über Abtreibung, Segnung von Homosexuellen bis hin zur Frauenordination und die Bibel in gerechter Sprache alles möglich zu sein. Gott wird es schon nicht so genau nehmen. Die Hölle tut man als Überbleibsel aus dem Mittelalter ab. Jetzt stellst du dir vielleicht die Frage, wie können die Irrlehrer überhaupt in die Gemeinden gelangen und ihre Lehren verbreiten? Nun, eine Antwort gibt ja bereits Judas in unserem Abschnitt. Einige Menschen haben sich heimlich eingeschlichen. Offensichtlich zunächst unbemerkt, aber wohl auch deshalb, weil die Gläubigen in den Gemeinden nicht wachsam genug gewesen sind. Je mehr sie dann ihre Lehren verbreitet haben, desto schwieriger wurde es, dieses wieder zu korrigieren. In einigen Gemeinden waren Irrlehrer zu einem festen Bestandteil geworden. Vielleicht fanden manche Christen es auch schön, dass endlich mal mehr Freiheit und Lockerheit in die Gemeinden hineingetragen wurde. Der ein oder andere möchte möglicherweise doch schon mal mehr Raum für seine Begierden und Wünsche bekommen, auch wenn sie dem Evangelium entgegenstehen. Bei schädlichen Einflüssen auf die Gemeinde sind nicht zuletzt auch die Ältesten in der Verantwortung, diese abzuwehren. Sowohl unsere Ältesten als auch wir selbst bedürfen dazu der Fürbitte. Und warum haben sich diese Träumer in die Gemeinden eingeschlichen? Nun, um möglichst viele Gläubige zu verwirren und zu verführen. Sie wollen in der Gemeinde Chaos stiften und sicherlich auch ihren Machtanspruch durchsetzen. Sie selber rechnen nicht damit, dass über sie schon längst das Urteil geschrieben ist. Es sind Gottlose, keine Christen. Sie missbrauchen die Gnade Gottes für ihre Ausschweifungen und wollen Unheil anrichten. Jesus selbst hat mehrfach vor Verführungen gewarnt. So zum Beispiel auch im Lukas-Evangelium, Kapitel 17, die Verse 1 bis 3. Er sprach aber zu seinen Jüngern, es ist unmöglich, dass keine Verführungen kommen. Aber weh dem, durch den sie kommen. Es wäre besser für ihn, dass man einen Mühlstein an seinen Hals hängte und würfe ihn ins Meer, als dass er einen dieser Kleinen zum Abfall verführt. Hütet euch. Solange die Christenheit bestehen wird, wird es auch zu Verführungen kommen. Alles andere ist Utopie. Doch wehe dir, wenn die Verführungen durch dich auftreten. So oder so bleibt uns nur der Weg zum Kreuz. Dort ist unser Heil begründet. Wir dürfen mit unseren Gebeten zum auferstandenen Herrn Jesus kommen und sind gerufen, das Heil im Glauben anzunehmen. Unsere Gemeinde ist ja eher klein und beschaulich. Das mag den Vorteil haben, dass wir ihr Lehrer hoffentlich schneller erkennen und sie in die Schranken weisen. Judas wollte uns ursprünglich von unser aller Heil in Jesus schreiben. Hielt es dann aber doch für nötig, in seinem Brief zu ermahnen, für den Glauben zu kämpfen, der ein für alle Mal den Heiligen überliefert ist. Christen sind zum Kampf, zum geistlichen Kampf aufgerufen. Besonders hinsichtlich der Irrlehrer, aber auch für sich selbst. Angesichts solcher zahlreichen Irrtümer, die sich heute in den Gemeinden ausgebreitet haben, bist du aufgerufen, deinen wahren Glauben zu bekennen. Ich halte es auch für sinnvoll und notwendig, dass in Bekenntnissen zentrale Punkte des christlichen Glaubens zusammengefasst werden. Diese können dann als Richtschnur für Gemeinden wertvolle Dienste leisten. Ich persönlich glaube, dass es in einer Zeit zunehmender Verwirrung ganz ohne Bekenntnisse oder theologische Erklärungen nicht geht. Wohl dem, der auf bereits verfasste altkirchliche Bekenntnisse zurückgreifen kann. Judas wünscht uns in Vers 2, dass Gott uns gebe viel Barmherzigkeit und Frieden und Liebe. Ich fasse noch mal kurz zusammen. In Punkt 1 ging es um den überlieferten Glauben. Der Glaube an den Sohn Gottes, der uns ganz allein und als Einziger das Heil und die Erlösung verschafft. Ein Glaube, der sich ganz auf Gott verlässt, bei dem alles möglich ist. Der überlieferte Glaube begegnet Gott mit Respekt und Ehrfurcht und gestaltet das christliche Leben nicht in grenzenloser Freiheit. Im zweiten Punkt erinnert der Judas seine Leser an drei prägende Erlebnisse aus dem Alten Testament. Ereignisse, die ganz klar machen, dass mit Gott nicht zu spaßen ist. Diese sind als warnendes Beispiel aufgeschrieben und stehen im krassen Gegensatz zu den Ausführungen der Irrlehrer. Der allmächtige Gott hat sich in der Menschheitsgeschichte vielfach als ein zorniger Gott gezeigt, der Gericht und Vergeltung gibt. In Punkt 3 haben wir uns angeschaut, wer die Irrlehrer sind. Sie verachten jegliche Herrschaft und lästern sogar die himmlischen Mächte. Sie stellen ihre eigenen Regeln auf. Für sie scheint es keinen jüngsten Tag zu geben. Judas bezeichnet sie als Träumer. Ihr Ziel ist es, die Gläubigen zu verführen und zum Abfall zu bewegen. Deswegen schleichen sie sich heimlich ein. Über sie hat Gott schon längst sein Urteil geschrieben. Judas ruft die Gläubigen auf, für den Glauben zu kämpfen. Christus hat unsere Sünde selbst hinaufgetragen, an seinem Leibe auf das Holz, damit wir, der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Amen.